So, wie immer mit einigen Minuten Verspätung haben jetzt alle ihre Getränke organisiert. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Wer leichter glaubt, wird schwerer klug im Namen des Bündnisses Papst abschaffen oder auch Heidenspaß statt Höllenangst. Ja, wer leichter glaubt, wird schwerer klug. Frau Lieberknecht, die Thüringer Ministerpräsidentin, lässt ja auch keine Woche vergehen, um sich öffentlich zum Papstbesuch zu äußern. Und in dieser Woche hat sie etwas sehr Außergewöhnliches gemacht. Sie hat nämlich für die heutige Veranstaltung geworben. Sie wird im MDR zitiert, es sei ja eine Chance für alle, sich mit christlichen Fragen zu befassen. Das wollen wir heute tun. Dazu haben wir uns einen Referenten eingeladen und Frau Lieberknecht sagte dann weiter, wie viele Debatten werden fruchtlos geführt, ohne dass Gehalt oder substanzieller Inhalt dahinter steht. Ich hoffe, das trifft für die heutige Veranstaltung nicht zu und wir nutzen die Gelegenheit, uns nicht nur emotional mit dem bevorstehenden Papstbesuch heute auseinanderzusetzen, der über Erfurt sozusagen hineinfällt, sondern uns auch ein Stück weit einer religionskritischen Debatte zu stellen. Religionskritiker gibt es in diesem Land viele mit sehr viel unterschiedlichen Motiven, mit sehr viel unterschiedlichen Positionen. Nicht alles wird dabei geteilt. Wir haben uns für die heutige Veranstaltung, die letzte in einer Veranstaltungsreihe des Bündnisses ist, Philipp Möller, eingeladen von der Giordano-Bruno-Stiftung. Und es war und ist uns als Bündnis aber auch wichtig, Philipp, nochmal festzustellen, dass die Verleihung des Ethikpreises an Peter Singer durch die Giordano-Bruno-Stiftung sehr kritisch bis ablehnend betrachtet wird, dessen utilitaristischen Positionen auch auf Ablehnung stoßen. Und uns ist es wichtig, als Bündnis auch deutlich zu machen, dass wir uns mit dieser Veranstaltung keine Position der Giordano-Bruno-Stiftung einfach zu eigen machen. Aber wir betrachten natürlich die Giordano-Bruno-Stiftung und die heutige Veranstaltung auch als ein Teil einer religionskritischen Debatte, die wir gemeinsam führen wollen. Ich kann euch und Sie einladen, die mit uns gemeinsam zu führen. Heute kann ich auch schon euch und Sie einladen, sich nächste Woche auch an den Protesten zu beteiligen, dazu sicherlich später noch etwas. Und dann würde ich gleich überleiten zu Philipp Möller, der sicherlich zu seiner Person noch etwas selbst sagt, wird in etwa ein halbstündiger bis 40-minütiger Vortrag sein, den wir hören. Und danach besteht ausreichend Platz auch zur gemeinsamen Diskussion. Dann viel Spaß auch bei der heutigen Veranstaltung.
Ja, also ich war jetzt natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, noch von mir was zu erzählen, aber ich kann es gerne machen. Ich schalte mir hier mein Aufnahmegerät ein, damit ich am Ende auch weiß, was ich gesagt habe. Das ist natürlich ganz wichtig. Ja, mein Name wurde schon gesagt, ich bin Philipp Möller, ich bin Pressereferent der Giordano-Bruno-Stiftung und ich bin Diplompädagoge mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung, habe aber trotzdem merkwürdigerweise, das ist auch eine längere Geschichte, die ich jetzt gar nicht erzählen muss, in den letzten 2 Jahren als Lehrer gearbeitet, und zwar als Grundschullehrer an einer Berliner Kiezschule, möchte ich mal vorsichtig sagen, mit einem sehr interessanten und sehr gemischten Publikum. Habe sehr interessante und sehr gemischte Erfahrungen gemacht und mache das jetzt seit dem letzten Schuljahr nicht mehr. Bin jetzt also im Moment nur Pressereferent der Giordano-Bruno-Stiftung und bin jetzt dabei, meine Erfahrungen, die ich dort in der Schule gemacht habe, mal aufzuschreiben. Eventuell wird ein Buch draus, wenn alles gut geht. Ja, das erstmal so zu mir. Ich bin 1980 in Berlin geboren, bin Sohn eines katholischen Kirchenmusikers, der aber weniger Katholik als Kirchenmusiker ist. Ein Mann, der die Musik liebt und deswegen für die Kirche arbeitet. Aber eigentlich wurden wir nie christlich erzogen oder so. Von daher kann ich schon sagen, ich bin wie jeder andere Mensch ohne den Glauben an ein höheres Wesen geboren und es wurde mir eben nie anerzogen. Es gab in Berlin eine Kampagne, also ich hatte mich im Studium ziemlich viel mit dem Thema irgendwann auseinandergesetzt, weil ich über das Thema Hirnforschung, da habe ich auch einen kleinen Teil dazu geschrieben, über das Thema Hirnforschung eben bei der Religionskritik gelandet bin und habe mich eine ganze Weile lang einfach nur über die erkenntnistheoretische Absurdität der Religion, ja, aufgeregt, lustig gemacht, gewundert, was auch immer. Und habe irgendwann Zahlen erfahren, auch Zahlen, die ich heute Abend nennen möchte, bei denen mir klar geworden ist, wie hoch eben auch die politische Brisanz des Themas ist. Und dann war es soweit, dass ich also häufig meine Freunde mit dem Thema vollgequatscht habe, die gar nicht so viel davon hören wollten, weil sie alle ja, religionsfrei und auch religionsignorant sind. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte mir Leute suchen, die das genauso sehen, und bin über viele Umwege und Zufälle bei der Buskampagne gelandet. Die Buskampagne startete dann 2009 mit dem Motto: Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott, ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Das wollten wir eben auf Busse drucken, das wurde von keiner Werbegesellschaft in Deutschland genehmigt. Es konnte also nicht auf Busse gedruckt werden, deswegen haben wir kurzerhand einen eigenen Bus gemietet mit dem Geld und sind mit dem Bus 3 Wochen durch Deutschland getourt, was auch irgendwie ziemlich witzig war. Ja, und seitdem bin ich sozusagen, ja, wie soll man sagen, professioneller Atheist oder so. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber sagen wir mal, ich bin humanistischer Aktivist oder sowas, ja. Gut, ich habe eine 35- bis 40-minütige Rede vorbereitet, aber bevor ich in diese Rede einsteige, möchte ich mich natürlich erstmal ganz herzlich für die Einladung hier nach Erfurt bedanken, in diese wunderschöne Stadt, die bald besucht wird von einem Mann, der eher vor ein internationales Gericht gehört als vor den Bundestag oder nach Erfurt. Aber dazu sage ich später noch mehr. Außerdem möchte ich meinem Vortrag ein klares und kurzes Credo voranstellen. Dieses Credo lautet: Jeder Mensch hat das unveräußerliche Recht, sich als das Ebenbild des Schöpfers dieses Universums zu verstehen. Aber andere haben dann eben auch das Recht, dies als größenwahnsinnigen Unsinn zu bezeichnen. Diese Grundlage der Glaubens- und Meinungsfreiheit ist, Mensch sei Dank, durch das Grundgesetz geschützt. Und so scharf meine Kritik an der Religion, vor allem an der institutionalisierten Religion, heute Abend auch ausfallen mag, wir sollten uns immer darüber im Klaren sein, dass das Recht auf Religionsfreiheit eines der größten Privilegien ist, die wir als Mitglieder einer freien Gesellschaft genießen. Wenn ich heute Abend von Religion spreche, dann meine ich damit nicht die persönliche Spiritualität des Einzelnen. Die kann ja geprägt sein, zum Beispiel durch den Glauben an die Sterne, an verschiedenste Gottheiten, Wünschelruten, an die Wirkungskraft von Heilsteinen, von Traumfängern, Jesusstatuen oder Figuren mit 8 oder mehr Armen. Der Fantasie sind ja an der Stelle bekanntlich keine Grenzen gesetzt. Sondern wenn ich heute Abend von Religion spreche, dann meine ich die institutionalisierte Form des monotheistischen Dogmatismus, die uns hauptsächlich in Form des Judentums, des Christentums und des Islam inklusive all ihrer Splittergruppen begegnet. Ich meine die Denkverbote, die Höllenandrohungen, den Aufruf zu Gehorsam und Mission, die Geldmacherei und den Machtapparat, der den Hirten Privilegien verschafft und den Schäfchen ein ewiges Leben im Jenseits verspricht. Nun aber zum Vortrag. In den nächsten 35 bis 40 Minuten werde ich mich nacheinander auf 4 verschiedenen Ebenen der Religionskritik bewegen. Die erste Ebene ist die der Erkenntnistheorie und wird sich unter anderem mit der Entzauberung der Religion durch die Wissenschaft auseinandersetzen. Das ist ein riesiges Thema, das werde ich hier natürlich nur stark verkürzt behandeln und anschneiden können. Auf der zweiten Ebene werde ich einige historische Aspekte aufgreifen, die verdeutlichen sollen, dass die Kernelemente unserer heutigen Kultur, vor allem unserer Freiheiten, von den institutionalisierten Religionen aufs Bitterste bekämpft wurden, als diesseitiger Frevel bezeichnet und schließlich mit Füßen zertreten wurden. Auch die damit einhergehenden ethischen Probleme der Religion werde ich kurz umreißen. Auch das natürlich, wie gesagt, nur verkürzt. In unserer Zeit angekommen, werde ich auf der dritten Ebene das Thema Laizismus etwas genauer aufgreifen und mit einigen Beispielen zeigen, dass wir in einer Art Kirchenrepublik Deutschland leben, in der von einer Trennung von Staat und Kirche keine Rede sein kann. Und auf der vierten Ebene, werde ich mich mit dem Mann auseinandersetzen, der von sich sagt: Die Kirche, das bin ich. Mit dem Mann, den unsere rechtlich gewählten Vertreter in den Bundestag eingeladen haben, wo er sowohl als Religionsführer als auch als das Oberhaupt einer mittelalterlichen Wahlmonarchie auftreten wird. Als Kritiker verstehe ich Kritik natürlich als ein Geschenk, und so werden Sie im Anschluss an meinen Vortrag die Möglichkeit haben, mir Fragen zu stellen, meine Positionen in Frage zu stellen und mich gegebenenfalls eines Besseren zu belehren. Beginnen wir also mit der erkenntnistheoretischen Absurdität, die der Religion zwangsweise innewohnt, und halten uns dazu vor Augen, dass der einzige Grund, an die Existenz eines bestimmten Gottes zu glauben, der ist, dass man seine Nicht-Existenz nicht beweisen kann. Das aber liegt in der Natur der Sache. Existenzaussagen lassen sich nicht widerlegen. Das gilt nicht nur für Gott, sondern auch für alle anderen Fabelwesen oder für Behauptungen, die sich der menschlichen Erkenntnisfähigkeit entziehen. So schrieb schon Bertrand Russell: Wenn ich behaupten würde, dass es zwischen Erde und Mars eine Teekanne aus Porzellan gäbe, welche auf einer elliptischen Bahn um die Sonne kreise, so könnte niemand meine Behauptung widerlegen. Nicht anders verhält es sich mit jeglicher Gottesidee oder sonstigen unüberprüfbaren Aussagen, die wir Menschen jemals aufgestellt haben. Dieses Argument greift die Satire-Religion der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters auf. Denn schließlich ist die Existenz eines fliegenden Spaghetti-Monsters genauso wahrscheinlich wie die des jüdischen, christlichen, muslimischen oder sonst welchen Gottes. In Österreich konnten die Pastafaris übrigens sogar durchsetzen, dass sie sich also auf dem Führerschein mit einem Nudelsieb auf dem Kopf ablichten lassen, so wie eben das andere auch dürfen, dass sie religiöse Kopfbedeckungen auf den Fotos tragen. In erkenntnistheoretischen Debatten um Religion bzw. um die Existenz Gottes versuche ich deshalb so schnell wie möglich klarzustellen, dass Gott keine Hypothese ist, dass wir daher nie darauf kommen werden, ob es ihn wirklich gibt und dass ich damit streng genommen natürlich Agnostiker bin. Versuche aber auch klarzumachen, dass die Existenz Gottes nicht die einzige Aussage ist, die für die großen Religionen als elementar gilt, sondern auch die Wunder, die die Naturgesetze scheinbar außer Kraft setzen. Und schließlich stimmen mir die meisten religiösen Menschen in den folgenden Punkten ohne weiteres zu. Ohne Befruchtung ist keine Schwangerschaft möglich. Wer einmal hirntot ist, der bleibt es auch. Im Inneren eines Fisches kann man nicht länger als ein paar Minuten überleben. Die Erde ist deutlich älter als 6000 Jahre. Adam und Eva sind offensichtlich eine Erfindung, denn der Mensch ist durch evolutionäre Prozesse genauso aus den Elementen dieses Kosmos hervorgegangen, wie alle anderen Tiere und Pflanzen auch. Und schließlich schafft es kein Mensch, sagen wir mal, mehr als 3 Schritte übers Wasser zu laufen. Ich habe es persönlich sogar schon probiert. Mit viel Anlauf, es hat natürlich nie geklappt. Aber damit sind wir auch bei den wissenschaftlichen Methoden angelangt. Ausprobieren ist nämlich eine davon. Im Gegensatz zur Religion werden in der Wissenschaft Hypothesen aufgestellt, also Aussagen, die sich widerlegen lassen, um dann zu überprüfen, ob sie mit der Realität übereinstimmen. Meine ausgesprochen esoterische Schwiegermutter wirft mir manchmal Wissenschaftsgläubigkeit vor. Ein sehr interessanter Begriff, der aber meines Erachtens zeigt, dass hier jemand das eigentliche Wesen der Wissenschaft nicht verstanden hat. Denn Wissenschaft bedeutet eben, jede Aussage auf den Prüfstand zu stellen. Selbst für den Fall, dass sich eine Hypothese als richtig erweisen sollte, also scheinbar mit der Realität übereinstimmt, gilt diese Hypothese nur so lange, bis sie widerlegt werden kann. Und daran arbeiten Wissenschaftler schließlich den ganzen Tag. Aussagen widerlegen. Die Wissenschaft, so könnte man also sagen, ist eine Sammlung von Instrumenten und Methoden, die uns dabei helfen sollen, bei der Überprüfung überprüfbarer Aussagen möglichst wenig Fehler zu machen. Mein Kollege Michael Schmidt-Salomon hat in diesem Zusammenhang geschrieben: Der Wissenschaftler weiß, dass er nur etwas glaubt, das morgen schon widerlegt sein kann. Der Gläubige hingegen glaubt, etwas zu wissen, das in der Regel gestern schon widerlegt wurde. Wir müssen an dieser Stelle natürlich festhalten, dass wir Menschen in unserer Erkenntnisfähigkeit begrenzt sind. Jetzt kommt mein Anschauungsmaterial. Wir können zum Beispiel nicht sagen, ob dieses Feuerzeug an sich rot ist. Wir können nur sagen, dass es für uns rot erscheint. Wir können festhalten, dass die Oberfläche dieses Gegenstandes derart beschaffen ist, dass das von ihr reflektierte Licht mit einer Wellenlänge von 650 bis 750 Nanometern, einer Wellenfrequenz von 400,5 bis 462,5 Terahertz und einer Energie von 1,655 bis 1,91 Elektrovolt auf die Hornhaut unseres Auges trifft und durch eine Linse auf die Netzhaut fällt, wo es dann von verschiedenen Rezeptoren in elektrische Impulse umgewandelt wird, in unser Gehirn weitergeleitet wird, wo es dann in den für das Sehen zuständigen Hirnarealen schließlich ein optisches Bild erzeugt, für dessen Bezeichnung wir uns auf den Begriff Rot geeinigt haben. Der Versuch, Phänomene zu erklären, dabei auch Fehler zu machen und aus diesen Fehlern schließlich schlau zu werden, das ist der Prozess wissenschaftlichen Denkens. Und kein anderer Prozess als dieser war und ist besser in der Lage, die althergebrachten Welterklärungsmodelle der Religionen zu entzaubern. So ist es auch kein Wunder, dass Vertreter der Religion in Geschichte und Gegenwart den Fortschritt der Wissenschaft vehement bekämpfen. Denken wir nur an die großen Erkenntnisse, die als die Wendepunkte der Wissenschaft bekannt sind. Die astronomischen Erkenntnisse von Giordano Bruno und Galileo Galilei, die die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums verbanden, an Darwins Entdeckung der Evolution, die die Ebenbildlichkeit zu Gott als riesigen Irrtum entlarvte und schließlich die Freudsche Einsicht, dass der Mensch maßgeblich von unbewussten Prozessen gesteuert wird. In den letzten 20 Jahren kam dann schließlich die moderne Hirnforschung hinzu und zeigte uns, dass der Geist aus der Materie hervorgeht. Dieser Monismus, für den wir inzwischen massive Belege haben, hat den Dualismus abgelöst und damit eine weitere zentrale Lehre der Religion wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen lassen. Hatten sich doch Kirchenvertreter, nachdem sie der Beweislast der Evolution nicht mehr standhalten konnten, stets darauf berufen, dass der Körper durch die Evolution entstanden sein mag. Der Geist aber, der in der Maschine des Körpers wohne, die Seele also, von Gott eingehaucht war und nach dem Tod des Fleisches in Himmel bzw. Hölle ewig weiterleben würde. Der reinste Unsinn. Wie wir heute feststellen können, schon die kleinsten Veränderungen, das zeigen uns die Untersuchungen an Krankengehirnen in diesem hochsensiblen Gleichgewicht aus mehreren Milliarden Nervenzellen, die über Abermilliarden Synapsen miteinander kommunizieren, kann die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen vollkommen verändern. Das Absterben eines prozentual äußerst geringen Anteils dieser Nervenzellen lässt Alzheimer-Patienten zu völlig anderen Menschen werden. Was bitte soll von unseren Gedanken, unseren Gefühlen und Erinnerungen übrig bleiben, wenn 100% dieser Neuronen tot sind und das Gehirn, und so ist der Tod schließlich definiert, seine Arbeit dauerhaft einstellt? Das ewige Leben, dieser für die Religion so zentrale Gedanke, wir haben es schon lange vermutet, nichts als eine naive Hoffnung. Es wird also deutlich, keine der bestehenden Religionen lassen sich mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung in Einklang bringen. Am heftigsten tritt diese Unvereinbarkeit bei der Debatte um Kreationismus zum Vorschein. Und an diesem Punkt muss man es auch deutlich formulieren. Wer trotz der überwältigenden Faktenlage daran festhält, dass die Erde ca. 6000 Jahre alt ist, wer diesen sogenannten intelligenten Designer, der erst ein endloses Uni oder vielleicht sogar Multiversum schaffen musste, um dann auf einem staubkornartigen Planeten am Rande der Milchstraße eine affenähnliche Art als sein Ebenbild zu basteln, wer diesen Designer also noch für intelligent hält, wer tatsächlich der Meinung ist, dass Menschen und Dinosaurier gleichzeitig gelebt haben und dann Museen baut, in denen Dinosaurier mit Sattel zu sehen sind, wer seinen Kindern beibringt, dass Adam und Eva nicht nur eine Fabel waren, sondern tatsächlich die ersten Menschen von Gott geknetet, dem kann man nur noch sagen, wer leichter glaubt, wird schwerer klug. Zum Abschluss dieses zugegebenermaßen sehr groben Ausfluges in die Unvereinbarkeit von Religion und Realität möchte ich nur noch kurz formulieren, was ich von dem Begriff Atheist halte. Um den Begriff Atheist zu definieren, müsste der Begriff Theos, also Gott, definiert sein. Das ist er aber nicht. Daher ist der Begriff Atheist eigentlich kaum greifbar. Bezeichnet also beispielsweise jemand das Universum als Gott oder die Liebe als Gott. Bin ich selbstverständlich auch kein Atheist, denn ich erkenne selbstverständlich die Existenz des Universums und der Liebe an. Ich kritisiere auch keine unvorstellbaren Gottesbilder, sondern die Gottesbilder, aus denen Regeln für die Realität abgeleitet werden, die dann für andere auf einmal als verbindlich gelten. Ich bin also, um es mit den Worten von Richard Dawkins zu sagen, genauso Atheist, wie ich Atheist bin, denn ich glaube nicht an die Existenz von Feen. Ich bin auch A-Astrologist, A-Buddhist, A-Homöopist und so weiter. Kurz gesagt, verstehe mich als Naturalisten, der davon ausgeht, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht und dass weder Götter noch Kobolde oder andere Fantasiewesen in die Geschehnisse des Kosmos eingreifen. Nun könnte mir die erkenntnistheoretische Absurdität der Religion furchtbar egal sein, wenn sie nicht an unzähligen Stellen der Geschichte und Gegenwart für Irritation, Unterdrückung, Kriege, Völkermorde und viele, sagen wir mal vorsichtig, ethische Verwirrungen gesorgt hätte und hat. Und damit möchte ich zu meinem zweiten Teil kommen, nämlich zu der kulturhemmenden und zerstörerischen Wirkung des institutionalisierten Dogmatismus, die wir in Geschichte und Gegenwart beobachten können und schließlich auch zu einer genaueren Betrachtung des Begriffs christliche Werte. Den ersten Blick möchte ich auf das ausgehende 4. Jahrhundert werfen. Hier erklärte Kaiser Theodosius den christlich-trinitarischen Glauben als weltumspannenden Standardglauben und alle anderen zu fehlgeleiteten Ketzern. Was darauf folgte, wissen wir nur allzu gut. 99,9% der antiken griechischen und römischen Literatur wurden verbrannt, Bibliotheken verwüstet, wissenschaftliche Erkenntnisse und philosophische Abhandlungen vernichtet, ihre Urheber, so sie noch am Leben waren, eingekerkert oder hingerichtet. In diesem Zusammenhang möchte ich meinen Kollegen Rolf Bergmeier zitieren, der in seinem Artikel Requiem für die antike Kultur Folgendes schreibt.
Philosophien, Akademien, Gymnasien, Theater, Stadien, Bibliotheken, Bücher, Kunstwerke, Festkalender, Olympiaden, Thermen, tausend Jahre Kultur. Alles wird als belangloses, diesseitiges zu Boden getreten. Die wissenschaftlichen Untersuchungen versiegen, die Philosophie erstickt unter kirchlichen Dogmen und wird zu einer unvollendeten im Dienste der Kirche. Die Vielfalt der bildenden Künste schrumpft, die öffentlichen Bibliotheken starren den Besucher aus leeren Bücherhöhlen an. Die Musik wird in den exklusiven Dienst der Liturgie gezwungen, die Architektur auf die Errichtung immer höherer und teurerer Kirchenbauten kanalisiert, die mathematischen Disziplinen dienen nur noch der Berechnung des Ostertermins oder der Ostung der Kirchen und ähnlichen Gegebenheiten. Die Astronomie darf lediglich das kirchliche Bild eines geozentrierten Universums vermitteln und das plastische Schaffen versickert in einer neuen, höheren Geistigkeit der Jenseitserwartung, die den Formen der bisherigen Kunst überlegen sein soll. Eine wahrlich verheerende Bilanz. Doch liest man die Bibel ohne religiöse Brille, wundert einen eigentlich gar nichts mehr. Kaum ein menschliches Werk wie die Bibel ist durchsetzt von Aufrufen zur Gewalt in allen Formen, Denk- und Handlungsverboten jeglicher Art bei Androhung diesseitiger und jenseitiger Strafen und kruden, verzweifelten Erklärungsversuchen, deren Richtigkeit nicht ansatzweise hinterfragt werden durfte. Kaum ein Werk widerspricht unseren heutigen ethischen und politischen Vorstellungen mehr als dieses über Jahrhunderte zusammengeflickschusterte Buch, auf das sich Theologen, Politiker und Religionslehrer bis heute nur allzu gern berufen. Ohne hier auf die genauen Textstellen der Bibel eingehen zu wollen, möchte ich Ihnen das Buch Der Jesuswahn empfehlen. Der Autor ist Theologe, Heinz-Werner Kubitzer, und er schreibt im Vorwort: Wir haben es bei den Schriften des Alten und Neuen Testaments mit antiken Texten zu tun, die mit unserer Zeit und unserer Gesellschaft nicht nur nichts mehr zu tun haben, sondern die an unzähligen Stellen elementaren Grundsätzen einer modernen und freiheitlichen Rechts- und Gesellschaftsordnung widersprechen. Viele Handlungsmuster und Prämissen der Bibel sind über weite Strecken für den heutigen Menschen nicht nur unbrauchbar geworden, die Bibel zeigt an vielen Stellen geradezu beispielhaft, wie man nicht handeln sollte. Man kann ihr daraus nicht einmal einen Vorwurf machen, denn die Bibel ist ein Relikt aus einer anderen Zeit, Überbleibsel einer Epoche und eines Paradigmas, welches zu Recht auf den Schutthaufen der Geschichte gehört. Oder betrachten wir die 10 Gebote, die von Befürwortern mit einer dummdreisten Selbstverständlichkeit immer wieder als die Grundlage unseres Zusammenlebens bezeichnet werden. Der erste Teil dieses ausnahmslos geltenden Regelwerks zementiert den Monotheismus, indem es den Glauben an andere Götter strikt verbietet und steht damit in krassem Konflikt zu dem eingangs erwähnten Grundrecht auf Glaubens- und Religionsfreiheit. Dieser eifersüchtige Gott, den Moses übrigens angeblich auf einem Berg getroffen haben will, ganz allein, als niemand dabei war, dieser Gott jedenfalls droht sogar mit Sippenhaft, sollte man sich seinen Bestimmungen widersetzen. Bei denen, die mir Feind sind, sagt er, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Doch damit nicht genug. Die Kritik wird verboten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Die Arbeit am Sonntag wird verboten, wobei ich mich frage, was Pfarrer und Organisten jeden Sonntag tun. Mutter und Vater sollen geehrt werden, also der Aufruf zu Gehorsam und Unterordnung. Du sollst nicht morden, gilt es auch für den Mordversuch an Adolf Hitler. Du sollst nicht die Ehe brechen, das muss doch jedes Ehepaar für sich selbst entscheiden. Du sollst nicht stehlen, auch nicht in der Not. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, auch nicht, wenn die SS nach dem Versteck von Juden gefragt hat. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Muss ich dazu noch was sagen? Fazit: Die 10 Gebote sind das Werk einer primitiven Hirtenkultur und stehen in krassem Widerspruch zu unseren heutigen Vorstellungen von Ethik, Gerechtigkeit und einem selbstbestimmten Leben. Dass sie heute immer noch als ernstzunehmende ethische Maßstäbe gelten, lässt sich nur noch als Ausdruck einer katastrophalen Fehlbildung erklären. Das Zeitalter der Renaissance und der Aufklärung war es schließlich, in dem die antiken Werte der Herrschaft des Volkes, der Freiheit des Geistes, der Wissenschaft, Kunst und Philosophie wiederentdeckt und von explizit religionsfreien Menschen neu formuliert wurden. Mit der Zurückdrängung des Christentums blühten die Stützpfeiler der offenen Gesellschaft, also Wissenschaft, Philosophie und Kunst, wieder auf. Das Letzte, worauf sich Christen dann häufig noch berufen können, ist die vielbeschworene Nächstenliebe. Doch diese Nächstenliebe hat wohl kaum jemals stärker gelitten als in den Zeiten christlicher Herrschaft. Der Reisereporter Andreas Altmann, der mit dem Buch »Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend« gerade ein flammendes Wutbuch über den Katholizismus und den Konservativismus geschrieben hat, formuliert es in einem Interview mit der Zeit sehr treffend. Und was sagen Sie nun den Christen, wird er also gefragt, die darauf bestehen, dass Christus die Liebe ist? Um zu merken, dass jeder Mensch einen Wert hat, antwortet er, brauche ich keinen lieben Gott mit Rauschebart, da reichen die Menschenrechte, da muss ich mich nicht hottentotten blöd stellen. Soll ich glauben, der Papst sei der Stellvertreter Gottes, bloß weil da ein Mann aus Martel in Rom rumhüpft, dann bin ich der Kaiser von China. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, unterbricht er. Das sagt Bin Laden auch, da gehen wir doch in Deckung. Ich habe übrigens gerade einen Podcast mit ihm geführt, ab nächste Woche auf hpd.de zu hören. Interessantes Gespräch. In diesem Zusammenhang möchte ich nur noch einen letzten Punkt aufgreifen, der in Diskussionen um christliche Werte immer wieder ausgepackt wird und meines Erachtens besonders dreist ist, die Legende vom sogenannten atheistischen Naziregime. Als Bischof Mixer in seiner berüchtigten Osterpredigt 2009 die Gottlosigkeit für die Gräuel des Nationalsozialismus verantwortlich machte, reagierte Michael Schmidt-Salomon ganz trocken mit der Erinnerung an einige Fakten, die in diesem Zusammenhang für sich sprechen. Erstens, die Mehrheit der Nazi-Gefolgschaft bekannte sich zum christlichen Glauben. Zweitens, Atheisten waren sowohl in der NSDAP als auch in der SS unerwünscht, da Gottlosigkeit als Ausdruck des zersetzenden jüdischen Geistes galt. Drittens, die Freidenkerverbände wurden nach der nationalsozialistischen Machtergreifung verboten. Viertens, Nazi-Deutschland schloss mit dem Vatikan das verhängnisvolle Reichskonkordat ab, von dem die Kirchen bis heute noch profitieren. Fünftens, Hitler wurde von führenden Katholiken und Protestanten entschieden gefördert. Zum einen, weil es große ideologische Übereinstimmungen gab, zum anderen, weil er ihnen als letztes Bollwerk gegen den gottlosen Kommunismus erschien. Sechstens, die katholische Zentrumspartei verschaffte Hitler die nötigen Stimmen zur Durchsetzung des sogenannten Ermächtigungsgesetzes. Siebtens, beide Kirchen haben die Waffen der Soldaten gesegnet. Achtens, auf den Gürtelschnallen deutscher Soldaten war, auch im Zweiten Weltkrieg, Gott mit uns zu lesen. Neuntens, nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die SS-Schergen über den Vatikan nach Südamerika fliehen. Zehntens, in Mein Kampf schreibt Adolf Hitler, so glaube ich, heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Elftens, bis heute wurde Adolf Hitler von der katholischen Kirche nicht exkommuniziert. Natürlich ist es wichtig, an dieser Stelle auch die tatsächlich atheistischen Regime zu erwähnen, wie beispielsweise die verschiedensten Formen des Kommunismus. Doch nicht umsonst werden diese auch als Politreligionen bezeichnet. Auch hier gab es Dogmen, heilige Schriften und gottähnliche Führer. Es war aber eben nicht, wie von Kirchenoberen immer wieder keifend behauptet wird, die Abwesenheit eines allmächtigen Fabelwesens, das in diesen Systemen zur Verletzung der Menschenrechte führte, sondern auch hier war es der Dogmatismus und der Fundamentalismus. Beides Elemente, die wir auch aus der Religion kennen. Daher kritisiere ich selbstverständlich nicht nur die Religion, sondern auch andere absolutistische Ideologien. Zum Abschluss der Betrachtung der Werte des sogenannten christlichen Abendlandes möchte ich den Schriftsteller Arno Schmidt zitieren. In seinem 1957 erstmalig veröffentlichten Aufsatz Atheist allerdings schreibt er etwas, das bis heute nicht an Gültigkeit verloren hat. Ich protestiere an dieser Stelle feierlich gegen die heute unaufhörlich kursierende falsche Wortmünze von der christlich-abendländischen Kultur. Eine christliche Kultur ist eben wegen der dort grundsätzlichen Diffamierung von Kunst und Wissenschaft ein Widerspruch in sich. Unsere abendländische Kultur, auf Altertum und Renaissance geruht, ist im härtesten Kampf gegen die ausgesprochen kulturhemmenden Kräfte des Christentums entstanden, also schlussendlich mit dem klangvoll widersinnigen Silbenfall. Doch nun möchte ich nach diesen weiteren groben Betrachtungen mit Ihnen im Hier und Heute ankommen. Ich beginne diesen Teil, in dem es um Laizismus gehen wird, mit einem Zitat von Uwe Lehnert, der ein interessantes Szenario skizziert. Man stelle sich irgendwo im Orient einen Staat vor, schreibt Uwe Lehnert, der seit Jahrhunderten von ein und derselben Religion geprägt wird und dessen Städte und Dörfer von vielen prächtigen und himmelweisenden Bauten beherrscht werden, die von dieser Religion künden. Die Ausbildung der Verkünder dieser Glaubenslehre wird selbstverständlich von diesem Staat organisiert und finanziert und die Gelder, die diese Verkünder für sich und ihre Wirkungsstätten beanspruchen, lassen sie vom Staat einziehen. Die ganz großen und mächtigen Verkünder und ihre Hilfskräfte werden sogar direkt vom Staat aus dessen allgemeinen Steuergeldern bezahlt. Zwar gibt es in diesem Staat noch eine Vielzahl anderer religiöser und weltanschaulicher Gruppierungen, sie werden aber als faktisch nicht existierend betrachtet. Das zeigt sich zum Beispiel im Rundfunk und Fernsehen, wo nur besagte Religionen Vertreter in die meinungssteuernden Gremien entsenden darf, oder an den akademischen Lehranstalten, wo bestimmte weltanschaulich relevante Lehrstühle ohne Genehmigung dieser Religionsvertreter nicht besetzt werden dürfen. Die obersten Vertreter dieser Religion haben darüber hinaus Verträge mit dem Staat geschlossen, die ihr eine Vielzahl von erheblichen finanziellen und sonstigen Vorteilen einräumen, die anderen Religionen selbstverständlich nicht gewährt werden. Interessant dabei ist, dass diese Verträge teilweise aus einer Zeit stammen, als ein besonders skrupelloser Diktator regierte, der heute von diesem Staat und von den oben erwähnten Religionsverkündern sogar aufs Schärfste verdammt wird. Im öffentlichen Leben spielt besagte Religion eine zentrale Rolle, wenn auch mehr oder weniger verdeckt. Und in der Schule ist sie natürlich ein benotetes Unterrichtsfach. Bemerkenswerterweise hat sich dieser Staat bei seiner Neugründung eine Art grundlegender Prinzipien verordnet, die unter anderem vorsehen, dass Staat und Religion grundsätzlich zu trennen seien. Die Praxis allerdings zeigt, dass speziell diese Prinzipien in den meisten Fällen Absichtserklärungen geblieben sind, was aber von Politik und Justiz mehrheitlich als ein nicht zu kritisierender Zustand angesehen wird, betonen doch staatliche Vertreter und Geistlichkeit bei bedeutenden Anlässen gern die sie verbindende Wertegemeinschaft. Es ist Ihnen wahrscheinlich schnell aufgefallen, dass Uwe Lehnert die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2011 beschreibt. Wir können es aus dieser Perspektive betrachtet nicht anders sagen. Herzlich willkommen in der Kirchenrepublik Deutschland. Herzlich willkommen in der Republik, in der alle Bürger dazu verpflichtet sind, ihre Konfessionszugehörigkeit auf der Lohnsteuerkarte anzugeben, damit der Staat den Mitgliedsbeitrag für die Christenclubs einziehen kann. Herzlich willkommen in einem Land, in dem Menschen ihren Arbeitsplatz in einem staatlich finanzierten Betrieb verlieren, weil sie den vorgestrigen Moralvorstellungen der Kirche nicht gerecht werden. In einem Land also, in dem die Kirchen zweitgrößter Arbeitgeber sind und deshalb mehr als 1 Million Arbeitnehmer nicht durch das allgemeine Gleichstellungsgesetz oder das Datenschutzgesetz geschützt sind. Hier, wo homophobe und prügelnde Berufschristen aus allgemeinen Steuertöpfen bezahlt werden und wo Kindergärten und Schulen als Indoktrinationsstätten genutzt werden, auch dies selbstverständlich nicht aus Kirchensteuermitteln finanziert. Als Rechtfertigung für diese massiven Zahlungen bemühen schlecht informierte Politiker und sehr wohlwissende Kirchenfunktionäre gern die sogenannte Enteignung der Kirchen im Jahre 1803. Bei näherer Betrachtung allerdings entpuppt sich diese Enteignung jedoch als eine Rückgabe von Reichslehen, für die die Bistümer entschädigt werden sollten, einmalig. Über die Jahrzehnte haben Politiker und Kirchenfunktionäre daraus jedoch ein System gestrickt, das den Kirchen in Deutschland Zahlungen bis in alle Ewigkeit garantiert. Bei der Diskussionsveranstaltung Disput Berlin wetterte Prälat Imkamp von der katholischen Kirche: Herr Seehofer soll uns den bayerischen Wald zurückgeben. Woraufhin Stefan Aust-Süffisant fragte, wie denn die Kirchen zu ihrem Reichtum gekommen seien. Hier, in dieser Kirchenrepublik Deutschland, können Politiker und Bischöfe in GEZ-finanzierten, öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern selbstverständlich fabulieren, der Staat profitiere aus der sogenannten historisch gewachsenen Zusammenarbeit mit den Kirchen, obwohl uns dieser Gottesspaß jährlich ca. 19 Milliarden Euro kostet. Außerhalb der Kirchensteuer, versteht sich. Diese, um genau zu sein, 19,29 Milliarden Euro, setzen sich wie folgt zusammen. Kitas, 4 Milliarden Euro. Religionsunterricht, 1,7 Milliarden Euro. Konfessionsschulen, 2,3 Milliarden Euro. Staatlicher Einzug der Kirchensteuer, 1,8 Milliarden Euro. Ausbildung des klerikalen Nachwuchses, ein Schnäppchen, 0,5 Milliarden Euro. Steuerbefreiungen und Einnahmeverzicht, 5,3 Milliarden Euro. Weitere Kleckerbeträge entstehen durch Kirchenbaulasten, Militär-, Anstalts- und Polizeiseelsorge, Senderechte, Denkmalpflege, Bauzuschüsse, Kirchentage, Bußgelder, Staatsdotationen und. Kosten für Caritas und Diakonie sind hier übrigens nicht enthalten. Die Zahlen stammen aus dem Violettbuch Kirchenfinanzen von Carsten Frerk. Es ist natürlich immer schwer, solche Zahlen hier um sich zu werfen, ohne Quellenangaben. Hier ist alles drin. Hier, in dieser Kirchenrepublik Deutschland, kann sich ein Arbeitskreis der Laizisten in der SPD nicht formieren, obwohl der Arbeitskreis der Christen in der SPD wie selbstverständlich existiert, um die vermeintlich christlichen Werte in der Politik durchzusetzen. Auch wenn die SPD als traditionelle Arbeiterpartei wohl kaum verleugnen können wird, dass die Rechte der Mitarbeiter in christlich vereinnahmten Institutionen systematisch mit Füßen getreten werden, ist es schon jetzt ein Skandal. Und es ist nicht der einzige. Denn wer kennt ihn nicht, den freundlichen Mitarbeiter vom Arbeitsamt, der Arbeitssuchenden den Eintritt in eine der beiden Kirchen empfiehlt, weil sich die Chancen auf einen Job damit schlagartig vervielfachen. Caritas und Diakonie bestätigen hierzulande den gezielt desinformierten Steuerzahlern, dass die Kirche doch so viel Gutes tue. An den ca. 45 Milliarden Euro, die diese Institutionen jährlich kosten, beteiligen sich die Kirchen jedoch gerade mal mit 1,8%. Für Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen gilt das Gleiche. Eine staatlich finanzierte Mogelpackung beruht auf zahlreichen Knebelverträgen, die die Kirchen in vor- und antidemokratischen Zeiten abgeschlossen haben. Und da stehen sie nun, die muslimischen Verbände, und fordern, zu Recht, die gleichen Privilegien, die das Christentum hierzulande genießt, eigene Kindergärten und Schulen, die Hochschulausbildung des klerikalen Nachwuchses, eigene karitative Einrichtungen, islamische Gebete in der ARD, Koranlesungen auf dem ZDF. Alles selbstverständlich auf Kosten aller Steuerzahler. Und wir stehen dumm da, können Ihnen nicht vermitteln, dass Religion in Deutschland Privatsache ist, weil wir Ihnen das genaue Gegenteil vorleben. Müssen wir uns also der staatlich finanzierten Beliebigkeit hingeben? Wann kommen die Astrologen, die Buddhisten, die Scientologen und verlangen, zu Recht, auch einen Staat im Staat errichten zu dürfen, mit eigenen Institutionen und eigenen Gesetzen, so wie es die Vertreter der christlichen Mythologie hierzulande praktizieren? Und vor diesem Hintergrund ist es schlicht einleuchtend, dass unser Gottesstaat einen immensen Aufwand betreibt, um den Mann einzuladen, und damit komme ich zu meinem letzten Thema, der sich ohne weiteres als die personifizierte Vergangenheit beschreiben lässt, Josef Aloysius Ratzinger, sein Schäfchen besser bekannt als Papst Benedikt XVI. Dieser Mann, dessen Hauptfach in der Theologie die Dogmatik war, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Dogmatik als Studienfach. Dieser Herr Ratzinger also hatte sich schon als Präfekt der Glaubenskongregation, also quasi der Nachfolgeinstitution der Inquisition, den Beinamen Panzerkardinal redlich verdient. Er lehnt nämlich bis heute nicht nur die innerkirchliche Demokratie, sondern auch die außerhalb der Kirche deutlich ab. Das formuliert er auch ganz klar. Es konstituiert sich eine Diktatur des Relativismus, die nichts als definitiv anerkennt und die als letztes Maß nur das Ich und seine Bedürfnisse sieht. Doch uns ist klar, nichts als definitiv anzuerkennen und die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, das sind zentrale Merkmale unserer freien Gesellschaft. Schauen wir uns also genauer an, warum es nicht richtig ist, diesem Mann das Privileg zu gewähren, vor der höchsten Instanz unseres parlamentarischen Rechtsstaates zu sprechen. Benedikt XVI. Ist der absolute Herrscher eines Staates, der den Umstand, als Staat zu gelten, dem faschistischen Regime von Benito Mussolini verdankt. Dieser hatte mit den Lateranverträgen 1929 dafür gesorgt, dass die Vatikanstadt zum Staat erklärt wird. Und nun soll ausgerechnet Papst Pius XII., der einer der wichtigsten, sagen wir mal, Dialogpartner der europäischen faschistischen Regime des frühen 20. Jahrhunderts war, von Josef Ratzinger selig gesprochen werden. Ein Schlag ins Gesicht aller Opfer dieser Tyrannen. Auch müssen wir fragen, wie es sein kann, dass jemand, der durch ungeschützten Geschlechtsverkehr wissentlich andere mit HIV infiziert, wegen Körperverletzung verklagt wird, während Josef Ratzinger, der Abermillionen Menschen zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr aufruft, in den Deutschen Bundestag eingeladen wird. Und wenn wir schon beim Thema Sex sind, die zynische Sexualmoral, die der Vatikan mit B16 heute eindeutig vertritt, diskriminiert Millionen von Menschen und führt bei Homosexuellen, die ungefragt zu Katholiken erzogen wurden, zu schweren psychischen Belastungen bis hin zum Suizid. Die Lustfeindlichkeit der katholischen Lehre hat ganzen Generationen ein verkrampftes Verhältnis zur schönsten Sache der Welt beschert, von dem sich viele nie freimachen konnten. Und es kommt ja noch dicker. Schon als Präfekt der Glaubenskongregation hat Herr Ratzinger die offizielle Weisung herausgegeben, Missbrauchsfälle durch kirchliche Bedienstete nicht an Staatsanwälte weiterzuleiten, sondern diese Angelegenheiten innerkirchlich zu regeln. Das Ergebnis kennen wir. Pädophile Priester wurden aus dem Verkehr gezogen und tauchten nach einer Weile in anderen Gemeinden wieder auf, wo sie ihr Werk fortsetzen konnten. Diese systematische Vertuschung sollte Anlass genug sein, Herrn Ratzinger und seine Lakaien vor ein internationales Gericht zu zerren. Doch was tun wir? Bereiten ihm einen 50 Millionen Euro Empfang, der, typisch katholische Kirche, an Prunk und Protz kaum zu übertreffen ist. Doch auch damit nicht genug. Nachdem die italienische Justiz die Kooperation der Vatikanbank mit der Mafia aufgedeckt hatte, wurde Roberto Calvi, auch als Bankier Gottes bekannt, 1982 unter einer Londoner Brücke gefunden, aufgehängt an einem Strick. Nun war dem Spuk ein Ende gesetzt, so die Vermutung, aber weit gefehlt. Aus dem Nachlass eines der wichtigsten Mitarbeiter der Vatikanbank verfasst der italienische Journalist Gianluigi Nuzzi einen Einblick in die geheime Welt der Geldwäscher Gottes. Die Vatikan AG enthüllt, dass nach der Calvi-Akte ein neues, noch raffinerierteres Nummernkontosystem entstand. Eine gigantische Geldwaschanlage, so heißt es in der Buchbeschreibung, die von der Mafia genutzt und skrupellos für politische Machenschaften eingesetzt wurde. Alles bekannt, alles aktenkundig. Und je tiefer man buddelt, desto dunkler werden die vatikanischen Abgründe. Im letzten Jahr unterstützte die Giordano-Bruno-Stiftung verschiedene Verbände ehemaliger Heimkinder. Diese wurden in den Nachkriegsjahrzehnten zu Hunderttausenden in Heime und Internate gesteckt, von Nonnen verprügelt und ohne Essen in finstere Keller gesperrt, von Priestern vergewaltigt, ihnen wurde die Bildung verwehrt, sie wurden als Kinderarbeiter in Fabriken geschickt. Im Vatikan war das alles bekannt, doch nun, wo sich diese Menschen mit ihrem harten Schicksal endlich an die Öffentlichkeit trauen, verwehren sich beide Kirchen den angemessenen Zahlungen. Missbrauch sei kein rein kirchliches Phänomen, heißt es dabei immer wieder. Das stimmt, aber die systematische Vertuschung, die Frechheit, mit der sich die Kirchen als Staat im Staat sehen, für den bestimmte Gesetze, wie in dem Fall die Meldepflicht von Verbrechen, nicht zu gelten scheinen, das sind rein kirchliche Phänomene. Doch die rechtliche Verfolgung all dieser Straftaten scheitert stets an dem Umstand, dass der Vatikan und sein Oberhaupt, dank Mussolini, die Privilegien eines Staates genießen. Und als Völkerrechtssubjekt hat der Heilige Stuhl in der UN, den Rang eines permanenten Beobachters in der UN und kann dort aktiv in Debatten eingreifen, was eine nicht zu rechtfertigende Bevorzugung der katholischen Kirche gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen bedeutet. Eines wird also deutlich: Die Quantität und die Qualität der Skandale, in die der Vatikan verwickelt ist, stellt schon jetzt eine bodenlose Frechheit dar. Und ich vermute stark, dass bei der Öffnung der Geheimarchive des Vatikans jeder noch so fromme Katholik von seinem Glauben abfallen würde. Man muss es so deutlich formulieren: Wer Josef Ratzinger und seinen Pseudostaat heute noch verteidigt, der ist entweder verdammt schlecht informiert, lügt sich in die eigene Tasche oder ist tatsächlich ein Feind der Demokratie und der Menschenrechte. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, sagte in diesem Zusammenhang: Die demokratische Grundeinstellung unserer Abgeordneten wird sich an deren Präsenz im Bundestag während der Rede zeigen. Es würde für sich sprechen, wenn jemand aus Protest dieser für unser Land historischen Stunde fernbliebe. Ich möchte ihm beipflichten und kann jeden Bundestagsabgeordneten nur dazu aufrufen, dieser Missionsrede aus Protest fernzubleiben. Noch schöner wäre es natürlich, wenn jemand dort den Mumm hätte, Herrn Ratzinger gegenüber klare Forderungen zu formulieren. Diese, und damit schließe ich meinen Vortrag, sollten dann lauten: Herr Ratzinger, klären Sie sämtliche Missbrauchsfälle lückenlos auf und sorgen Sie für eine angemessene Entschädigung der Opfer. Führen Sie die Antidiskriminierungsgesetze umgehend auch in den kirchlich vereinnahmten Einrichtungen ein. Sprechen Sie Pius XII. Nicht heilig, sondern entschuldigen Sie sich endlich, so wie die evangelische Kirche es bereits 1945 getan hat, für die weitgehende Unterstützung des Nationalsozialismus. Ihr Glaube ist Ihnen teuer? Dann zahlen Sie ihn gefälligst auch selbst. Deutsche Steuerzahler unterstützen Ihre kruden Lehren nur noch zu sehr geringen Teilen und sehen es nicht länger ein, Ihre katholische Parallelwelt zu alimentieren. Und außerdem, Herr Ratzinger, erkennen Sie endlich die sexuellen Selbstbestimmungsrechte des Individuums an. Die katholische Kirche hat ihren Kredit in der Gesellschaft längst verspielt. Sogar unter den immer weniger werdenden Katholiken findet der Vatikan kaum noch Unterstützung. Wir Politiker haben diese veränderten gesellschaftlichen Bedingungen wahrgenommen und treten Ihnen, Herr Ratzinger, heute mit einem starken demokratischen Selbstbewusstsein entgegen. Dankeschön.